Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und außerdem Max Adamek, den die regelmäßigen Hörer ja auch bereits kennen, an meiner Seite. Das heißt, wir sind zu dritt und ich begrüße ganz, ganz herzlich Professor Degenhardt in Nürnberg. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Herr Degenhardt, den Juristen und Juristinnen unter unseren Zuhörern brauche ich Sie nicht vorzustellen, weil da stehen Sie bei den meisten im Schrank. Ja, der Degenhardt, wenn ich sage der Degenhardt, dann wissen immer alle sofort Bescheid, wen ich meine. Denn es haben, glaube ich, mittlerweile anderthalb Generationen mindestens bei Ihnen das Staatsrecht gelernt und das nicht nur an der Universität in Leipzig, die Ihre Heimathochschule ist, wo Sie seit langem unterrichten. Wir haben schon mal einen Podcast miteinander aufgenommen in den alten Corona-Zeiten. Darüber wollen wir heute aber nicht sprechen. Ich bin auf die Idee gekommen, Sie nochmal zu fragen, ob Sie vielleicht nochmal mit uns sich unterhalten wollen, weil ich über einen Beitrag in der FAZ gestolpert bin zu 75 Jahren Grundgesetz, der einen etwas anderen Zungenschlag hatte als die meisten anderen Beiträge, die ich anderswo gelesen habe, aus diesem Anlass. Denn Sie haben diesen Anlass jetzt nicht nur genommen, um das Loblied der Verfassung zu singen, sondern Sie haben den Beitrag überschrieben mit dem Titel »Wie der Staat Meinungsfreiheit einschränkt«. Wie sind Sie dazu gekommen, sich dieses Thema aus diesem Anlass zu greifen?
Wie ich dazu gekommen bin? Nun, ich habe verschiedene Entwicklungen beobachtet, die meines Erachtens für die Meinungsfreiheit problematisch sind. Ich habe auch an einer sehr interessanten Tagung vor einem Jahr teilgenommen, wo man sich befasst hat mit dieser Umfrage, wonach eben die Hälfte der Deutschen der Auffassung ist, ihre Meinung nicht mehr frei vertreten zu können. Ich habe natürlich beobachtet, die brillanten Auftritte unserer Bundesnancy mit ihrem Master's Voice oder Mistress Voice, wie soll man sagen, Haldenwang. Gut, und ich habe auch ein bisschen das mit Sorge beobachtet, dass eigentlich aus den Kreisen der Staatsrechtslehre, wie schon zu Corona-Zeiten, die freiheitlichen oder liberalen Stimmen oder auch kritischen Stimmen ihr Verhalten zu vernehmen waren. Also ich mache ein bisschen die Beobachtung, dass es ja viele auch Staatsrechtler gibt, die nicht so recht hier dezidiert Stellung beziehen wollen. Und ich finde, das sollte man tun.
Das ist eine interessante oder bedenkliche Beobachtung, die Sie dann ja da machen. Wie erklären Sie sich das, dass die Befürworter der Meinungsfreiheit so leise geworden sind?
Nun, zwei Erklärungen hätte ich dafür. Zum einen, das Bequemere, dass wir eben sagen, nun, wir haben ja das im Grundgesetz und die Rechtsprechung ist ja nach wie vor gefestigt, ja. An der Rechtsprechung also liegt es nicht, derzeit jedenfalls, wenn wir die Meinungsfreiheit als gefährdet ansehen. Und denken Sie eben, wir haben unser Grundgesetz, wir haben das Bundesverfassungsgericht, eigentlich ist alles in bester Ordnung. Und natürlich gerade bei den Jüngeren will man nicht so gern in bestimmte Ecke gestellt werden. Das ist schon das, was ich anspreche mit Verengung beispielsweise des Meinungskorridors. Viele Staatsrechtler haben beispielsweise und Kollegen, wenn sie sich eurokritisch äußern, ja, beziehungsweise wenn sie gewisse Entwicklungen im Rahmen der Europäischen Union kritisch sehen, wollen nicht als Euroskeptiker oder Eurogegner bezeichnet werden. Und die Angst, man würde in die rechte Ecke gestellt, ist auch unter Kollegen durchaus verbreitet. Und so habe ich den Eindruck, dass diejenigen jedenfalls, die noch was werden wollen, sich mit kritischen Äußerungen, regierungskritischen Äußerungen eher zurückhalten.
Jetzt greift ja Ihre Beobachtung auch über den Kreis der Staatsrechtslehrer hinaus.
Ja.
Was ist denn Ihre Sicht, warum eigentlich reden wir so viel über Hass und Hetze und nur so selten über den Wert und die Bedeutung der Meinungsfreiheit?
Ich denke, was das Letzte betrifft, Wert und Bedeutung der Meinungsfreiheit, darüber haben wir, besteht ja praktisch schon weitgehend Konsens, dass das ein grundlegender Wert unserer Verfassungsordnung ist. Und da sind wir uns eigentlich relativ sicher, dass wir das nicht näher in Frage stellen müssen und dass hier sind wir uns einfach unserer Verfassungsordnung sicher, während uns natürlich Hass und Hetze beunruhigt und auffällt und wir natürlich darüber diskutieren, wie wir damit umgehen. Und leider ist es wohl wirklich so, dass in den sogenannten sozialen Medien Hass und Hetze recht weit verbreitet sind. Und das vergiftet meines Erachtens überhaupt ein bisschen das politische Klima. Ich habe die interessante Beobachtung gemacht, dass in letzter Zeit besonders viel von Hass die Rede war bei den eigentlich ja demokratiefreundlichen Veranstaltungen und Kundgebungen gegen rechts, ja. Hier wurden immer Plakate mitgeführt, was wir alles hassen, wen wir hassen, können Sie beliebige Stadt einfügen, hasst. Also hier haben auch Teilnehmer nach Stellungnahmen gelesen, ihnen sei ein bisschen arg viel von Hass die Rede gewesen. Ich fürchte eben, wenn das Gift der Hetze und des Hasses schon mal in die Diskussion eindringt, dass sich das ausbreitet wie so ein Flächenbrand und dass das ein bisschen die Diskussion, das Klima vergiftet. Wir wollen also hoffentlich keine Verhältnisse bekommen wie im USA dank Trump hier, wo also wirklich so, wenn man es von außen mitbekommt, Hass und Hetze das gesamte politische Klima vergiften und das Meinungsklima. Aber Sie haben völlig recht, wir sollten mehr von Meinungsfreiheit reden und wir sollten bei Angriffen gegen die Meinungsfreiheit von Anfang an hier warnen. Dagegen steuern.
Was sind denn die, oder welche Angriffe auf die Meinungsfreiheit gibt es denn, die Ihnen besonders viel Sorge bereiten?
Angriffe auf die Meinungsfreiheit, die mir besonders viel Sorge bereiten, das sind meines Erachtens zunächst zwei Entwicklungen. Zum einen die sanfte, ja. Der Staat fördert. Förderung von Demokratiefördergesetz sehe ich hier. Das halte ich sehr problematisch, wenn hier der Staat in den Meinungsbildungsprozess auf diese Weise eingreift, weil hier immer die Möglichkeit der Einflussnahme, nach der einseitigen Einflussnahme besteht. Auch noch, sagen wir mal, im informellen Bereich sehe ich den Versuch des Staates, doch sehr weit in die gesellschaftliche Meinungsbildung einzudringen. Bundesgerichtshof hat mal sehr schön formuliert, wie es um staatliche Presse ging. Das Grundgesetz will Meinungsbildung von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Und ich sehe doch starke Tendenzen zu einer Meinungsbildung von oben nach unten. Ja, das ist ein weiterer Punkt. Schließlich habe ich die Beobachtung, dass zusehends repressive Methoden oder statt zu repressiven Mitteln greift. Die ständigen Rufe nach Verschärfung des Strafrechts, die Einführung von Sondertatbeständen, wie jetzt dieser Paragraph 188 StGB, der meines Erachtens der Trend, unliebsame kritische Äußerungen mit Strafanzeigen zu reagieren, also die sich häufenden Strafanzeigen von Strafanträge von Politikern gegen Bürger und Bürgerinnen, wo also der Staat Rechtsschutz gegen den Bürger sucht, das geht schon stark in ein, ja, durchaus repressive Methoden rein. dann glaube ich, dass beim Kampf gegen rechts mitunter Maß und Mitte verloren gehen, wie beispielsweise an diesen Äußerungen der Innenministerin und des Verfassungsschutzpräsidenten bei jener Pressekonferenz, wo dieser 13-Punkte-Plan aufgestellt wurden. Das Schwert der Volksverhetzung, der Paragraph Volksverhetzungsparagraf, wird meines Erachtens auch sehr stark im politischen Meinungskampf mittlerweile eingesetzt, wobei gerade bei diesen Paragraphen meines Erachtens Zurückhaltung geboten ist. Und im Übrigen, was das für Einstellung eigentlich zum Volk, zum Souverän, wenn man glaubt, es lässt sich von ein paar Idioten dermaßen leicht verhetzen. Ja, das sind also repressives Instrumentarium. Dann natürlich jetzt die Geschichte mit Kompakt. Das halte ich für verfassungsrechtlich in hohem Maße problematisch. Hier geht es also doch sehr stark gegen die Presse. Wobei ich auch die Presse, die freien Medien ein bisschen hier in die Pflicht nehmen möchte. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so mit dem Sinn der Pressefreiheit des Grundgesetzes in dessen Sinne ist, wenn sich Journalisten, das ist natürlich ihr Business, klar, aber wenn sich dazu hergeben, praktisch die staatliche Machtdemonstration nicht etwa kritisch zu begleiten, sondern zu unterstützen. Denn nämlich, und wenn es stimmen sollte, dass eben die bevorstehende Durchsuchung, Hausdurchsuchung bei dem Herausgeber von diesem Blättchen da durchgestochen wurde vom Innenministerium zu den Medien, dann halte ich auch diese Rolle der Medien für sehr problematisch. Wie ich überhaupt sehe in der Presse, bei den Medien, das wird ja allgemein beklagt, der Hinwendung zu einem Gesinnungsjournalismus und speziell, darüber haben wir schon gesprochen, während der Covid-Krise, hier war es doch vor allem ein reiner Verlautbarungsjournalismus, der ebenfalls die Meinungshalt bedroht hat. Das sind schleichende Entwicklungen, aber irgendwann werden wir feststellen, von der Meinungsfreiheit ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Ja. Solange es sich um gesellschaftliche Sanktionen handelt, ist das problematisch. Ja, das kann natürlich schon ein Meinungsklima abkühlen, verhängen. Aber wenn Staat und Gesellschaft, wenn der Staat zu stark eingreift, halte ich das für Gift für die Grundrechte.
Wenn ich da nochmal nachfragen dürfte, die Verengung der Meinungskorridore, das sehe ich auch so, das ist beobachtbar. Jetzt erwähnten Sie oft den Kampf gegen rechts und Demonstrationen gegen rechts und die kennen wir auch alle, das war viel in den Medien, diese Titulierungen. Da die Frage, ist allein diese solche Art Titulierung nicht vielleicht auch eine Mitursache dafür und sehen Sie es als vielleicht problematisch an, sowas einfach so zu nennen, gegen rechts, als wäre rechts allein schon illegitim, gehört nicht zu einer pluralistischen Demokratie, das Linke und auch das Rechte. Und warum ist es denn überhaupt oder soll es legitim sein, einen Kampf gegen rechts zu führen? Ist es nicht eher der Rechtsextremismus, der problematisch ist? Und sehen Sie das als eine Gefahr?
Es ist absolut legitim, einen Kampf gegen Rechtsextremismus zu führen, ja. Selbstverständlich. Aber ich habe mich da auch immer gestoßen an der Formulierung gegen rechts, ja. Denn auf dem rechten Spektrum gibt es ja durchaus Parteien oder durchaus Meinungen, für die eben keineswegs rechtsextremistisch sind. Und man kann durchaus eine rechte Positionen vertreten, ohne deshalb in irgendeiner Weise unsere verfassungsmäßige Ordnung in Frage zu stellen. Ich denke da immer an den Worte des Franz Josef Strauß seiner Zeit, der meinte, es sollte rechts von der CSU eben in der Union keine Parteien, demokratisch legitimierten Parteien, sich hier entfalten. Ja, aber hier ist schon auch Funktionsträger, staatliche, die diesen Sprachgebrauch fördern, begünstigen. Wenn Sie denken an so Aktionen wie Rathauslicht aus gegen rechts. Gegen rechts klingt halt sehr griffig, kurz und prägnant. Und das ist eben diese problematische Vereinfachung, die die Diskussion stört und die das Meinungsklima, die Pluralität der Vielfalt der Meinungen stört. Und hier sind meines Erachtens sowohl die Leitmedien als auch diejenigen, die Politik, doch gefragt, sich ein bisschen differenzierter auszudrücken.
Jetzt werden ja vieles von dem, über was wir jetzt kritisch sprechen, genau damit dann auch recht gerechtfertigt, dass es heißt, man müsse doch etwas gegen Hass und Hetze tun. Jetzt haben Sie auch vorhin gesagt, das sehen Sie auch durchaus als eine problematische Entwicklung, also all der Müll, den man vor allen Dingen in sozialen Medien liest.
Ja, absolut.
Was müsste man denn aus Ihrer Sicht tun, um da gegenzuhalten?
Um in den sozialen Medien gegenzuhalten. Ich bin kein großer Nutzer der sozialen Medien. Ich bin weder bei Facebook noch bei TikTok und wie die alle heißen. Nebenbei bemerkt, ich sehe da gewissen Widerspruch, alle warnen vor der Macht dieser sozialen Medien durchaus zu Recht. Gleichzeitig aber verzichtet niemand darauf, eben diese sozialen Medien zu nutzen. Weshalb ich also die Präsenz politischer Funktionsträger in den sozialen Medien für nicht unproblematisch halte. Was die sozialen Medien selbst betrifft, ich denke, hier könnte man in der Tat schon auch mit hoheitlichen Mitteln, mit repressiven Mitteln zum Teil jedenfalls vorgehen. Etwa diese Medium TikTok, glaube ich, ist das im Wesentlichen von China getragen wird, ja? Es ist TikTok, oder?
Ja, richtig, ja. Richtig.
Ja, hier haben wir zum Beispiel in anderen Ländern durchaus erhebliche Einschränkungen, denn ich denke nicht, dass diese Träger der Plattform des Mediums, der sozialen Medien, sich uneingeschränkt auf die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und Rundfunkfreiheit, was ihr Einschlag ist, berufen können. Also hier wäre meines Erachtens schon etwas Aufmerksamkeit geboten. Und hier wäre in der Tat auch der Staat zweifellos gefragt. Aber natürlich, letztlich kann hier nur bessere Medienkompetenz, das ist eigentlich die einzige Mittel, um die Nutzer von TikTok und ähnlichen Medien hier vor den, wie soll ich sagen, sattelfest zu machen oder ja, medienfest, gegen Verführungen, gegen Verhetzung und so weiter zu schützen. Also hier ist meines Erachtens letztlich doch hoheitliche Mittel können ergänzend eingreifen, aber hier ist Überzeugungsarbeit gefordert. Hier muss Medienkompetenz hier gestellt werden. Hier muss man natürlich auch ein gewisses Vorbild geben. Aber ich sehe in diesen sozialen Medien schon eine gewisse Gefahr. Ja.
Folgefrage, Sie erwähnen jetzt, dass der Staat da potenziell eben auch regulieren muss bei den Plattformen, weil für die ja eben aufgrund ihrer Größe nicht uneingeschränkt zum Beispiel deren Grundrechte, Pressefreiheit dergleichen, die ihnen als Plattform zukommt, nicht uneingeschränkt gelten darf. Würden Sie sich damit gewisserweise aussprechen für eine Stärkung der Grundrechtsverpflichtung für so große Plattformen? Das ist ja auch ein Thema, was teilweise besprochen wird.
Grundrechtsverpflichtung von nichtstaatlichen Institutionen halte ich für hier problematisch, denn wie soll das funktionieren? Natürlich haben diese Plattformbetreiber Grundrechte zu beachten, wie jeder andere auch. Sie sind gehalten, eben keine Beiträge, die Menschenwürde, letztlich die Grundrechte, Persönlichkeitsrechte zu achten. Aber ich denke, dass wir, aber das ist meine persönliche Auffassung, dass hier gewissermaßen die Plattformbetreiber oder wie man sie wollen, nicht auf eine Ebene gehoben werden dürfen, als grundrechtsverpflichtet mit dem Staat, sondern dass hier der Gegensatz, Gegensatzbegriff, ja, die Gegensätzlichkeit aufrechterhalten werden muss. Also wir müssen hier schon, wenn kontrolliert wird, wenn reguliert wird, beim Eingriffsmodell bleiben.
Okay.
Die sozialen Medien, die eröffnen ja den Regierenden den direkten Zugang zum Bürger.
Ja.
Und statt sich jetzt kritischen Fragen von Journalisten zu stellen, gibt es eine gewisse Tendenz, doch unmittelbar die Bürgerinnen und Bürger über YouTube und Konsorten anzusprechen. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
Zunächst, vielleicht darf ich Vorfrage stellen, welche kritischen Fragen meinen Sie? Also ich sehe nur sehr selten, wenn ich Berlin direkt ansehe oder wenn ich etwa die Merkel und ihre Lieblingsinterview-Sprechpartner gesehen habe. Ich stoße relativ selten auf kritische Fragen der Journalisten. Aber
bei YouTube gibt es dann halt gar keine Fragen mehr, außer die, die man sich selbst stellt, nicht?
Ja, so, das ist ja. Gut, ja. Ich sehe das kritisch natürlich, aber hier finde ich, wäre es schon Aufgabe auch der Presse, des Rundfunks, eben die kritischen Fragen zu stellen. Und ja, eben wenn diesen ausgewichen wird, den kritischen Fragen, auch das festzumachen. Ist es bürgernah, wenn Regierende sich direkt an die Bürger wenden? Nun, in gewissem Maße hat der Staat durchaus ja Informationspflichten gegenüber dem Bürger, klar. Aber das Aufklärungspflichten, Informationspflichten, selbstverständlich. Auch etwa im Fall dieser Covid-Krise war es sicher berechtigt und legitim, dass Politik über die sozialen Medien die Leute direkt angesprochen hat. Aber das muss immer ja einigermaßen neutral und sachlich bleiben. Darf nicht und sollte eben kein Eingriff in den politischen Diskurs sein. Ich sehe das also durchaus ja nicht. Ich sehe das durchaus nicht abwegig, es ist durchaus legitim, sich hier unmittelbar an die Bürger zu wenden, weil das Argument, dass man die Leute mit traditionellen Medien nicht erreicht, ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite müssen hier gewisse Kriterien beachtet werden, Neutralität, Sachlichkeit, Wahrheitsgehalt und so weiter. Wenn man das allerdings verwischt, wird es problematisch. So, es wäre zum Beispiel meines Erachtens durchaus im Rahmen der Informationsaufgabe des Bundesregierung gewesen, klipp und klar zu erklären, was bei dieser berüchtigten Konferenz eigentlich gesagt wurde. Das haben die meisten Leute ja gar nicht mitbekommen. Und ich denke, hier wäre wirklich eine umfassende sachliche Information ein wirkungsvolles Instrument des Handelns gewesen. Denn je mehr die Leute wissen, desto besser kommen sie, glaube ich, auch zurecht mit extremistischen Verführungen. Ja.
Ganz kurz noch eine Frage zu den traditionellen Medien. Und vielleicht, Sie haben ja auch öffentlich-rechtliche Berichte aus Berlin, haben Sie angesprochen, als ich gerade das Stichwort kritische Journalisten nannte. Sie haben ja doch ein paar Jahrzehnte Rundfunkgeschichte begleitet in Ihrem Leben. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, doch den Eindruck haben, dass heute weniger kritisch hingeschaut wird bei den Akteuren im Rundfunk, als das früher der Fall war? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Meinen Sie speziell im öffentlich-rechtlichen?
Richtig, ja. Mhm.
Der privaten Sender sind ja in der politischen Relevanz eher, wie soll ich sagen, zurückhaltend zu betrachten. Nun, habe ich dafür eine Erklärung. Formelle Erklärung wird die, ich sehe hier schon eine Art Agreement, ja, zwischen Politik und Medien. Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk schafft für die Politik natürlich eine Bühne, er muss auch hier vertreten sein, er repräsentiert ihn, und wohlwollende Berichterstattung und Raum für Darstellung gegen, wie soll ich sagen, ja, auskömmliche Finanzierungsgarantie und eher milde Aufsicht. Also diese Systeme hängen ein bisschen voneinander ab. Und das sehe ich schon mit als Hauptgrund für diese Entwicklung. Ich meine, es gibt Ausnahmen, es gibt durchaus kritische Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, klar. Aber so der große Linie ist doch eher die Regierung wohlwollend zu begleiten. Ja. Ja, das sehe ich also in dieser wechselseitigen Abhängigkeit voneinander. Und ein Intendant sagte mal, ja, das ist eben so, Journalisten sind per se eher links. Es ist also klar, dass sie die jetzige Regierung unterstützen. Das ist aber nicht nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk so, das sehe ich auch bei manchen der führenden oder meinungsbildenden Tageszeitungen.
Ich hätte noch eine Frage. Ich habe diesen FAZ-Beitrag von Ihnen natürlich auch gelesen und zum Schluss auch habe ich eine gewisse Art Appell lesen können. Und verstehe ich Ihren Appell denn darin richtig, wenn ich ihn so in etwa wiedergebe, auch mit den Worten, dass wir zur Stärkung der Resilienz des Grundgesetzes eigentlich eine Beschränkung der Meinungsfreiheit, wie sie ja oft dann zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geschieht, ist die dann eher kontraproduktiv? Anders formuliert, bräuchten wir nicht eigentlich ein Mehr an freier Meinungsäußerung und ein höheres Wagnis auch, uns zu äußern, um eben das Grundgesetz resilient zu machen?
Ja, Sie sprechen eine offene Runde an. Ja, wir brauchen, ich weiß nicht, ob wir ein Mehr an Meinungsfreiheit brauchen. Rechtlich gesehen, ja, wir haben den Artikel 5 Grundgesetz und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zumindest ist hier doch bisher sehr standhaft geblieben und betonen auch nach wie vor die Bedeutung der Machtkritik. Während andere Gerichte, ich habe extra erwähnt, das Kammergericht Berlin, das eben sagt, ja, eine Beeinträchtigung des Ansehens der Bundesregierung könnte die Funktionsfähigkeit der Regierung beeinträchtigen und damit ja die Demokratie beschädigen. Das sind meines Erachtens schon relativ bedenkliche Entwicklungen. Aber ich denke, an mehr an Meinungsfreiheit bräuchten wir insofern, als wir toleranter sein sollten gegen abweichende Meinungen, als wir auch nicht von vornherein jede Meinung, die den gesellschaftlichen Konsens stört, als ja demokratieschädlich oder rechts einordnen sollten. Der Verfassungsrichter Peter Müller, den ich also sehr, sehr schätzte, hat es mal sehr schön gesagt, nicht jeder, der beispielsweise die Maßnahmen zum Klimaschutz kritisch einschätzt oder das Klimaurteil kritisch einschätzt, ist deshalb ein Klimaleugner. Das sind so Kampfbegriffe, die man auch eher vermeiden sollte, finde ich. Man sollte also den, der andere Auffassung ist, nicht gleich hier als entweder böswillig oder hartnäckig oder schlicht dumm einordnen. Nicht jeder, der die Rechtsvergessenheit gewisser europäischer Organe kritisiert, ist deshalb ein Europa-Gegner oder Europa-Skeptiker. Ich darf das aus eigener Erfahrung mal, ich habe auch einen Beschwerdeführer vertreten vor dem Bundesverfassungsgericht in einer dieser großen europäischen Klagen gegen die Kommission und gegen diesen 750 Milliarden Pakt und so weiter. Und Janisch schrieb dann in der Süddeutschen Zeitung, ja, die Beschwerdeführer seien, was Europagegner und rückwärtsgewandte Nationalisten und ähnliches. Ja, also Leute zu diffamieren, nur weil sie andere Auffassung sind, halte ich nicht für so sinnvoll. Also man sollte, auch die Medien sind hier gefragt, die meinungsbildenden Kräfte hier vom Grundrecht der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Aber in der Tat, was Sie sagen, man sollte den Einschränkungen, die regierungsseitig doch oder staatsseitig so schleichend erfolgen, wieder entgegentreten. Was ich auch für problematisch finde, sind diese Meldestellen, die offenbar jetzt eingerichtet werden sollen oder schon bestehen für bestimmte Äußerungen, queerfeindlich, islamfeindlich und. Alle Sachen, die wirklich nicht schön sind, aber braucht man dafür Meldestellen. Also ich denke, da ist unsere Rechtsordnung eigentlich behaft genug. Im Grunde geht es darum, dass wir die Gesetze so wie sie sind beachten und wir brauchen nicht mehr Gesetze und wir müssen die Gesetze meinungsfreundlich auslegen. Insofern stimme ich zu, wir brauchen nicht mehr Grundgesetze, nicht mehr Meinungsfreiheit, aber wir müssen die Meinungsfreiheit, die wir haben, dank der Rechtsprechung, muss ich ja auch diese Meinungsfreiheit beachten und darauf achten, dass sie nicht eingeschränkt wird.
Ja, ja. Wie ist das dann, das haben wir auch alle mitbekommen, der Verfassungsschutz hat ja nun eine neue Kategorie geschaffen, die er dann für beobachtungswürdig und für potenziell gefährlich für das Staatswohl hält. Die Delegitimierung des Staates nämlich, seit geraumer Zeit ja nun ein Fall dafür. Was ist denn davon zu halten?
So recht weiß ich gar nicht, was damit eigentlich gemeint ist, mit Delegitimierung des Staates. Ja, und genau das ist das Problematische, das sind Begriffe, die relativ beliebig auszulegen sind und die dann natürlich in der Tat Unsicherheit darüber erzeugen können, kriegen können, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wann delegitimiere ich den Staat. Ich wüsste das offen gestanden nicht und schon deshalb halte ich das für problematisch, zumal ja damit überspielt wird, dass der Staat durchaus scharf angegriffen werden darf und, sagen wir mal, Meinungsäußerungen, die sagen, unsere jetzige, die Regierung, ja, vertritt nicht unsere Interessen, wie auch immer, die also eine Regierung delegitimieren wollen, ja, sind natürlich im Rahmen des Meinungsspektrums möglich, denn das sagt auch die Rechtsprechung. Es besteht keine, auch verfassungsfeindliche Äußerungen fallen zunächst unter Artikel 5 Grundgesetz. Ich finde, das Strafgesetzbuch sagt, was ist Grenze der Meinungsfreiheit und unterhalb der Strafbarkeitsgrenze auch zu beobachten, halte ich für, Rechtssicherheit nicht zuträglich. Und wenn eine, ich glaube, das war die Familienministerin, sagte, ja, manche wüssten ganz genau, was sie noch sagen dürften. Und natürlich kann ich ihm einen Vorwurf machen dass er sein Recht kennt, die Grundrechte, und die sei es auch bis zur Grenze, das sagt man, des Zulässigen das. Da ist die Vorstellung, dass sozusagen der Gebrauch von den Grundrechten rechtfertigungsbedürftig ist. Und das halte ich für problematisch.
Ja.
Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, lieber Herr Degenhardt. Vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer, was Sie jetzt in verschiedenen Facetten gehalten haben, für die Wertschätzung, die Meinungsfreiheit verdient. Ich denke ja manchmal, das haben wir einfach 30 Jahre nach dem Mauerfall auch so ein bisschen vergessen, dass wir ja auch in diesem Land Zeiten erlebt haben, wo es jedenfalls nicht überall die Meinungsfreiheit gab. Und es erscheint vielen von uns heute so selbstverständlich, dass wir nur noch darauf schauen, was wir alles lieber nicht hören wollen. Ja, deshalb aus ganzem Herzen vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und ganz herzliche Grüße nach Nürnberg.
Auch von mir, Dankeschön.
Ich danke meinerseits. und hoffe, dass Sie auch als Anwalt weiterhin nicht daran müde werden, die freiheitlichen Werte der Gesellschaft und des Grundgesetzes auch durchaus kämpferisch zu verteidigen.
Dankeschön, Herr Degenhardt.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.